Werden wir unsere Lieben nach dem Tod wiedersehen? Was sagt die Bibel dazu? Und wie kann man sich das ewige Leben überhaupt vorstellen? Das erfährst du heute. Ich bin Klaus und freue mich, dass du dabei bist. In der Science-Fiction-Serie The 100 äußern die Freunde einer soeben verstorbenen Person regelmäßig den Wunsch, mögen wir uns wiedersehen. Offenbar ist es auch in unserer weitgehend christentumsfernen Kultur eine tief verwurzelte Sehnsucht, dass die Beziehung zu Angehörigen und Freunden den Tod überdauern möge und man sich nach dem Tod wiedersieht. Die wissenschaftliche Theologie tut sich schwer damit, diese Sehnsucht aufzugreifen. Viele Theologinnen und Theologen äußern sich nicht dazu oder lehnen eine Auskunft in dieser Sache ab. Sie begründen das damit, dass ein Wiedersehen eine zu konkrete Vorstellung von dem sei, was wir Leben nach dem Tod nennen. Dieses Leben übertreffe alle unsere Vorstellungen, wird dann gesagt. Dennoch gibt es auch Forschende, die ein Wiedersehen nach dem Tod ausdrücklich zur Sprache bringen. Ich denke, man kann anhand der biblischen Texte eine Aussage zu einem Wiedersehen nach dem Tod machen. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass das ewige Leben all unsere Vorstellungsmöglichkeiten überschreitet und wir nur in Bildern davon sprechen können. Diese Bilder sind zwar nicht bedeutungslos, aber sie sind unzulänglich. Dies vorausgeschickt, versuche ich, eine biblische Antwort darauf zu geben, ob es ein Wiedersehen nach dem Tod gibt. Die vielen Bibelstellen, auf die ich mich beziehe, findest du alle auf meiner Website christseinverstehen.de beim gleichnamigen Artikel, den du dort lesen kannst. Die Evangelien erzählen, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz seinen Jüngerinnen und Jüngern erschienen ist. Auch wenn man diese Erzählungen nicht für historische Wahrheit hält, wird man ihnen schwerlich jede theologische Bedeutung absprechen können. Dann aber lässt sich Folgendes feststellen: Jesus begegnete seinen Jüngerinnen und Jüngern in leiblicher Gestalt, sodass sie ihn als ihren gekreuzigten Herrn erkennen. Die Nägelmale seiner Kreuzigung waren an diesem Leib sichtbar. Und das Lukas-Evangelium erzählt, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger gegessen hat. Das alles spricht für einen Leib. Und dennoch war sein Auferstehungsleib offenbar von anderer Art als sein irdischer Leib. So erzählt das Johannes-Evangelium, dass Jesus durch verschlossene Türen zu den Jüngern trat. Außerdem wird mehrmals erzählt, dass Jesus von Jüngern bzw. von Maria Magdalena nicht erkannt wird. Es wird also sowohl ein Erkennen als auch ein Nichterkennen des Auferstandenen berichtet. Das könnte man so deuten, dass Jesus zwar in leiblicher Gestalt vor seine Jünger trat, aber doch nicht mit demselben Leib wie vor seinem Tod. Dementsprechend hält Paulus fest, dass Fleisch und Blut das ewige Leben nicht erhalten können, sondern verwesen werden. Der Auferstehungsleib ist nach Paulus kein irdisch-materieller, sondern ein geistiger Leib. Was ein geistiger Leib genau ist, das übersteigt offenbar unsere Vorstellungskraft. Deutlich ist aber, dass es nicht bloß um ein Weiterleben der Seele nach dem Tod geht. Die Unsterblichkeit der Seele war eine von Platon entwickelte und in der Antike weit verbreitete Vorstellung. Gegenüber der menschlichen Seele hat Platon das leibliche Leben abgewertet. Diese Vorstellung wurde vom jungen Christentum ausdrücklich nicht übernommen. Die Abwertung des Leibes und des leiblichen Lebens, insbesondere der Sexualität, hat sich erst später im Christentum entwickelt. Nach Paulus will Gottes Geist in unserem Leib gegenwärtig sein und ihn bestimmen. Das wird im ewigen Leben in vollkommener Weise der Fall sein, ohne dass Gottes Geist von uns in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. An anderer Stelle spricht Paulus deshalb davon, dass Gott eure sterblichen Leiber lebendig machen wird durch seinen Geist, der in euch wohnt. Warum ist diese leibliche Dimension des ewigen Lebens eigentlich so wichtig? Weil sie unser irdisch-leibliches Leben ernst nimmt und jeder Spiritualisierung widerspricht. Unser irdisches Leben wird sich nicht in irgendwelche Lichtenergien auflösen, wie es am Ende der schon genannten Serie The 100 mit den Menschen geschieht, sondern unser ganzes irdisches Leben in all seiner Vergänglichkeit, für die unser der Verwesung preisgegebener Leib steht, wird in ein neues, unvergängliches Leben mit einem unvergänglichen Leib verwandelt werden. In ähnlicher Weise spricht die Bibel auch von einer neuen Schöpfung. Das neue Leben, also das Leben nach dem Tod, soll sich nicht einfach im Himmel ereignen, sondern auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel. Und als Ort der Gemeinschaft mit Gott wird nicht der Himmel angegeben, sondern eine Stadt, nämlich das neue Jerusalem, das von Gott her auf die neue Erde herabkommt. All diese materiellen Vorstellungen der Bibel sind Bilder, die uns ein ansatzweises Verstehen ermöglichen sollen. Dennoch dürfen wir den neuen Leib, die neue Erde, das neue Jerusalem und den neuen Himmel nicht mit den entsprechenden irdischen Größen gleichsetzen. Aber wir dürfen das neue Leben auch nicht mit Lichtfunken, Geistkräften oder Seelenenergien identifizieren. Würde das ewige Leben in ihnen bestehen, also in Funken, Kräften, Energien, dann gäbe es kein Wiedersehen. Ziel der biblischen Aussagen ist nicht eine abstrakte spirituelle Energie, sondern die konkrete Liebesgemeinschaft zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Es geht also auch um ein Gemeinschaftsleben, wenn wir vom ewigen Leben sprechen. Das Leben nach dem Tod ist ein Leben bei Jesus und zusammen mit ihm. Das aber setzt ein Wiedersehen der Jüngerinnen und Jünger und aller Auferstandenen mit Jesus voraus. Und auch wenn Jesus davon spricht, dass er im Reich Gottes wieder mit seinen Jüngern Wein trinken wird, dann setzt das doch ein Wiedersehen voraus. Es geht also im Gemeinschaftsleben nach dem Tod vor allem um das Zusammensein mit Gott und Jesus. Und es geht erst zweitrangig um das Zusammensein mit anderen Menschen. Vorzeichen und unvollkommene Vorwegnahme dieses Zusammenseins ist die Tischgemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gehalten hat. Das Abendmahl bzw. die Eucharistiefeier sollte deshalb von der Auferstehung her verstanden und als ein Freudenmahl gefeiert werden. Das ewige Zusammensein mit Gott und Jesus ist also zugleich das ewige Zusammensein mit den auferweckten Glaubenden. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein, schrieb Paulus der Gemeinde von Thessaloniki. Das kann auch gar nicht anders sein, denn wir sind als Menschen, also auch in unserem Christsein, keine Einzelwesen, sondern zu unserer Identität gehören unsere Mitmenschen, also auch die anderen Glaubenden, unter denen wir uns bewegen. Wenn ich im Auferstehungsleben mit meinem irdischen Leben identisch bin, dann können meine irdischen Beziehungen zu den anderen auferweckten Glaubenden nicht ausgelöscht sein oder einfach wegfallen im ewigen Leben. Wir werden in eine neue Gemeinschaft auferweckt. In diese Richtung weisen auch einige weitere Bibelstellen, zum Beispiel die Bitte der Jünger Jakobus und Johannes im ewigen Leben neben Jesus sitzen zu dürfen. Sie wünschen sich eine besondere Nähe zu Jesus. Jesus weist sie darauf hin, dass es allein Gott obliegt, jemandem diese Nähe zu gewähren. Vorausgesetzt ist dabei, dass es eine neue Gemeinschaft zwischen den Auferweckten geben wird und dass diese neue Gemeinschaft auch Unterschiede im Zusammensein mit Gott beinhaltet. Die einen sitzen neben ihm, im Bild gesprochen, die anderen sind ihm etwas ferner. Für ein Wiedersehen nach dem Tod spricht auch das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Der reiche Mann, so erzählt Jesus, erblickt nach seinem Tod aus der Ferne des Totenreichs Abraham und kann sogar mit ihm kommunizieren. Das ist bemerkenswert, da er Abraham ja gar nicht aus seinem Erdenleben kannte. Es muss also im Auferstehungsleben ein Erkennen und Begegnen sogar zwischen solchen geben, die sich auf Erden niemals begegnet waren. Schließlich ist noch der Brief des Paulus an Philemon zu nennen, in dem der Apostel nahelegt, dass Philemon seinen entlaufenen und zurückkehrenden Sklaven nicht mehr vorrangig als Sklaven, sondern als Bruder im Glauben aufnimmt und auch dementsprechend behandelt. Als solchen Bruder wird er ihn auf ewig behalten, schrieb Paulus. Und damit ist doch im Grunde gesagt, dass es im ewigen Leben ein Wiedersehen geben wird. Die Frage nach dem Wiedersehen im ewigen Leben hängt auch eng damit zusammen, inwieweit Identität und Nicht-Identität zwischen dem irdischen Leben und dem ewigen Leben besteht. Wenn Paulus schreibt, dass das sterbliche Leben die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird durch dieses Bild deutlich, dass das irdische Leben durch das ewige Leben nicht ausgelöscht, sondern überkleidet wird. Es tritt also kein anderes Leben an die Stelle des irdischen Lebens. Das wäre nämlich keine Auferweckung, sondern der Beginn eines anderen Lebens. Auferweckung ist also Anknüpfung an das irdische Leben. Dieses wird nicht vernichtet, sondern verwandelt. Und zwar so, dass Jesus Christus unseren Leib der Niedrigkeit seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestalten wird, schreibt Paulus. Aus dem niedrigen, sterblichen Leib wird also ein herrlicher Leib. Christi Auferweckung ist dafür das Vorbild. Es geschieht eine umfassende Umgestaltung und Verklärung des vorangehenden irdischen Lebens. Dabei wird der Mensch mit Gott versöhnt und geheilt. Und seine irdische Lebensgeschichte wird nicht etwa vernichtet, sondern zurechtgebracht, zu seinem Ziel gebracht und vollendet. Wenn aber die Identität des Verstorbenen nicht ausgelöscht, sondern vollendet wird, dann bleiben die Merkmale seiner Person erhalten und werden von ihren negativen Anteilen befreit. Die negativen Anteile seines Lebens werden ausgelöscht oder in positive verwandelt, so wie der Schöpfer sie gedacht hatte. Die Lebensgeschichte eines Menschen, die Beziehungen, die zu dieser Lebensgeschichte gehören, seine Charakterzüge und Geschlechtsmerkmale bleiben in gereinigter Form erhalten. Denn der ganze Mensch stirbt und der ganze Mensch wird zu einer vollendeten Lebensgestalt auferweckt. Einer Lebensgestalt, die das irdische Leben in einer vom Negativen geheilten Form in sich birgt. Nur dadurch, dass die Identität eines Menschen erhalten bleibt, wird auch ein Wiedererkennen möglich und ein Wiedersehen sinnvoll. Andernfalls würden wir im Auferstehungsleben lauter Fremden begegnen. Würde die Identität ausgelöscht, so wäre der auferweckte Mensch ein anderer als der Gestorbene. Ein anderes Geschöpf wäre entstanden. Auferweckung ist aber keine Erschaffung eines anderen Geschöpfes, sondern die Verwandlung eines gestorbenen Geschöpfes. Eines Geschöpfes, das Gott beim Namen ruft und dessen Identität er dadurch wahrt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, steht schon im Alten Testament. Ja, wie ist das jetzt? Werden wir denn nun unsere Lieben wiedersehen? Die Verwandlung eines Menschen ist weder ein totaler Bruch mit seinem irdischen Leben, noch auch einfach die Fortsetzung des irdischen Lebens. So ist die natürliche Verwandtschaft, die uns im Erdenleben vielleicht sehr wichtig ist, für Jesus nicht das Entscheidende. Wichtiger sind für ihn diejenigen, die Gottes Willen tun. Sie nennt er seine Familie. Deshalb hat das Wiedersehen mit der vollendeten weltweiten Gemeinde der Glaubenden Vorrang vor dem Wiedersehen mit Verwandten und Freunden. Das gilt dann auch für die engsten irdischen Beziehungen, nämlich die zwischen Ehepartnern. Jesus weist darauf hin, dass im Auferstehungsleben nicht geheiratet wird und dass die Auferweckten wie Engel sein werden. Damit ist zunächst gesagt, dass es das Institut der Ehe nicht mehr geben wird. Das Institut der Ehe ist, wie Martin Luther es ausdrückte, ein weltlich Ding, eine durch und durch irdische Angelegenheit. Aber wie ist Jesu Hinweis auf die Engel zu verstehen? Wir werden sein wie Engel. Im Judentum zur Zeit Jesu glaubte man, dass die Toten nach der Auferstehung zu Engeln werden. Daran knüpft Jesus an. Die Engel leben nach damaliger jüdischer Auffassung nicht in geschlechtlicher Polarität. Sie essen und trinken nicht und sie haben keine Frauen. Man kann aus Jesu Wort schließen, dass unsere vitalen Grundbedürfnisse Essen, Trinken, Gemeinschafts- und Geschlechtsleben im ewigen Leben erfüllt sein werden und nicht mehr der dauernden aktiven Erfüllung bedürfen. Damit will ich nicht sagen, dass die Geschlechtlichkeit, die doch zur fundamentalen Identität unseres Erdenlebens gehört und dass die mit unserer Geschlechtlichkeit zusammenhängenden personalen Eigenschaften, dass das alles verschwunden sein wird. Aber die unser Erdenleben stark bestimmende Polarität zwischen Mann und Frau und der damit zusammenhängende Eros, die unerfüllte Sehnsucht und die immer neu erst zu schaffende Erfüllung dieser Sehnsucht werden keine Rolle mehr spielen. Die entscheidende Rolle im Auferstehungsleben spielt die versöhnte Beziehung zu Gott bzw. Jesus. Das heißt aber wiederum nicht, dass alle irdischen Beziehungen und Freundschaften ausgelöscht sein werden. Wie ich schon anmerkte, werden wir denen, die auf Erden Gottes Willen getan haben und die zur Familie Jesu gehören, im Auferstehungsleben begegnen. Diese Begegnungen werden aber frei von allen unerfüllten Bedürfnissen sein. Das Wiedersehen wird also ein erfülltes und versöhntes sein. Und dieses versöhnte Wiedersehen wird es nicht nur mit unseren Lieben geben, sondern auch mit den Ungeliebten. Man kann es bedauern, dass es im Auferstehungsleben keine erotischen Bedürfnisse mehr geben wird. Andererseits kann es aber doch eine Befreiung sein, wenn Sehnsüchte immer schon erfüllt sind und nicht erst ständig neu gestillt werden müssen. Jedenfalls werden wir in einer so großen Lebensfülle existieren, dass sogar alle Leiden, die wir auf Erden zu ertragen hatten, überhaupt keine Bedeutung mehr haben werden. Dann werden doch wohl auch alle nach Erfüllung schreienden irdischen Bedürfnisse keine Bedeutung mehr haben. Abschließend zu meinen Ausführungen möchte ich jetzt nochmals betonen, dies alles sind Versuche des Verstehens. Es sind unzulängliche Bilder vom ewigen Leben. Dieses Leben wird alle unsere Vorstellungen übertreffen. Aber die unzulänglichen Bilder zeigen uns dennoch, wohin die Reise geht und wohin sie nicht geht. Wir sollten nicht zu konkret irdisch über das Auferstehungsleben denken. Wir sollten aber auch nicht alle konkreten Vorstellungen darüber ablehnen. Wir bedürfen der Bilder, und die sind immer irdisch geprägt, und wir dürfen uns solche Bilder auch vor Augen führen. Aber wir müssen wissen, dass diese Bilder unzulänglich sind und nur ein Bild von dem, was kommen wird. Wie Jesus und die Verfasser der biblischen Schriften, so dürfen auch wir also in Bildern vom Leben nach dem Tod reden. Aber wir sollten uns immer das Bewusstsein bewahren, dass all unsere Erkenntnisse auf Erden Stückwerk bleiben und dass wir erst im Angesicht Gottes vollkommen erkennen werden, wie es wirklich ist. Bitte mach dir auch deine eigenen Gedanken zu diesem Thema. Wenn du magst, kannst du mir auf meiner Website christseinverstehen.de auch etwas dazu schreiben. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du mit einer starken Hoffnung auf das ewige Leben gesegnet wirst.